Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Grand Départ der Tour de France 2026 steht unmittelbar bevor. Zeit für den zweiten Teil unserer Vorschau auf die Tour. Hier ist Inside Red Bull Bora Hansgrohe. Hier ist Tobias Ruf von UVB Online. Und hier ist natürlich wieder der Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe. Hallo und Servus an Ralf Denk.
Hallo, schöne Grüße nach Rosenheim.
So, Teil 1 unserer Vorschau haben wir deinem Team gewidmet. Jetzt schauen wir uns die Tour de France 2026 im Gesamten an. 3.333 Kilometer vom 4. bis zum 26. Juli. Start ist Barcelona, Ziel ist Paris. 21 Etappen stehen an. 7 Flachetappen, 4 auf hügeligem Gelände, 8 Bergetappen mit 5 Bergankünften, ein Mannschaftszeitfahren und ein Einzelzeitfahren. So, das steht auf dem Papier. Wie gefällt es denn dir?
Ja, ich finde, das ist eine sehr ausgewogene Tour de France, wenngleich auch eine sehr schwere, was die Höhenmeter und die Steigungen betrifft. Was mir besonders cool fällt, das ist in einer Metropole los, in Barcelona. Das ist schon nochmal was anderes im Ausland, in einer großen Stadt, viel Internationalität in der Stadt. Wir haben auch schon Grand Départs in Frankreich gehabt, eher in ländlichen Regionen. Ja, auch da sollte die Tour de France hingehen, aber so eine internationale Metropole, wie es Barcelona ist, und ich weiß ja von der Vuelta, von der Katalonien-Rundfahrt, Barcelona ist ja radsportaffin und das wird sicherlich ein toller Auftakt dort. Und ansonsten streifen wir alle 5 Gebirge, die es in Frankreich gibt. Wir starten mit den Pyrenäen, übers Massiv Central, über die Vogesen, übers Jura, dann mit Abschluss in den Alpen. Und ich habe es vorher schon gesagt, es ist eine sehr, sehr schwere, wenn ich aus Blickwinkel zu den Steigungen schau, Tour de France. Aber schlussendlich gibt es auch keine leichte oder schwere Tour de France, sondern immer die Rennfahrer machen das Rennen. Und ich bin schon gespannt, wie sich die einzelnen Mannschaften dann eben positionieren, welche Taktik an den Tag gelegt wird und wie jeder Einzelne dann schlussendlich auch rangeht.
Genau. Jetzt machen wir es heute mal ein bisschen anders als in den regulären Folgen. Da blicken wir immer ganz am Ende auf die Etappe am nächsten Tag voraus. Ich will mit dir aber genau über den Grand Départ, über diese erste Etappe am Samstag sprechen. Die ist nämlich tatsächlich besonders. Die Tour de France beginnt mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Gute oder schlechte Idee?
Nee, gute Idee, weil das wird sicherlich für Quote sorgen, sowohl auf Social Media auch als im TV. Und es ist eine spezielle Disziplin, das Mannschaftszeitfahren. Also die Teams müssen homogen zusammenarbeiten. Die Strecke ist knapp 20 Kilometer lang. Es geht dann speziell im zweiten Teil durch Barcelona durch. Man muss technisch auch gut Radfahren und man muss natürlich die Mannschaft perfekt vorbereiten. Und nicht nur von der Leistung her vorbereiten, sondern man muss die Mannschaft auch vom Equipment, von der Pacing-Strategie, von der Formation, wie man dann schlussendlich auch fährt, wer fährt als erstes, zweites, drittes, wer fährt welche Turns, also wie lange ist jeder einzelne Fahrer in der Führung, auch das wird vorab festgelegt, dass die Mannschaft eben möglichst homogen ist. Also das ist ein Puzzle, so ein Mannschaftszeitfahren von den Trainingswissenschaftlern, aber auch von den Ingenieuren, von den Materialausstattern. Das muss alles in Einklang stattfinden. Und deswegen ist der Vorbereitungsaufwand für so ein Mannschaftszeitfahren massiv. Aber der Fan, glaube ich, wird auch mit einem spektakulären Rennen da eben versorgt oder belohnt. Und deswegen finde ich, ist der Aufwand auf jeden Fall wert und macht im Endeffekt unseren Sport attraktiver und größer.
Wie intensiv wurde das denn trainiert? Wie hoch war der Aufwand?
Wir haben schon so ein Art Trainingsrennen auf Mallorca im Januar bestritten bei der Mallorca-Rundfahrt. Die haben dieses Jahr ein Mannschaftszeitfahren eingebaut. Wir sind da mit Bestbesetzung gefahren oder mit annähernd Bestbesetzung mit Florian Lippowitz, auch mit Remco Evenepoel, haben auch das Mannschaftszeitfahren auf Mallorca im Januar gewonnen. Und wir haben aber auch hier sehr viel Learnings generieren können. Auch die Ingenieure haben nochmal mit unseren Materialausstattern eng zusammengearbeitet, was noch verbessert werden kann. Und wir haben auch immer wieder mal in den Trainingslagern dazwischen die Disziplin Mannschaftszeitfahren trainiert. Und es ist nicht so einfach, während der Saison immer das Core-Team zusammenzuholen und dann eben die Disziplin zu trainieren. Du brauchst auch meistens ruhige Strecken. Oft geht man auch mal auf Autorennstrecken, um das zu trainieren, weil so eine Mannschaft, die rollt mit 60 km/h. Ja? Also das ist schon richtig schnelles Tempo und da werden auch aus langgezogenen Kurven mal schnell enge Kurven bei der Geschwindigkeit. Und da darf auch kein Auto entgegenkommen und so weiter. Also das ist schon was Spezielles, das vorzubereiten. Ich glaube, dass wir unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht haben. Und wir gehen hochmotiviert und aber auch mit sehr Selbstbewusstsein an den Start am Samstag.
Genau, jetzt gibt es bei diesen Mannschaftszeitfahren ein anderes Reglement, als man es aus der Vergangenheit kennt. Früher wurde die Zeit bis zu einem definierten Fahrer gewertet und ist für alle so in die Gesamtwertung eingeflossen. Also man hat beispielsweise gesagt, hey, wenn der Fünfte ins Ziel eines Teams im Ziel ist, ist das die Zeit, die für die Gesamtwertung genommen hat und die auch die Richtzeit im Kampf um den Etappensieg ist. Jetzt wird die Zeit individuell genommen. Also fährt dann irgendwie doch wieder jeder für sich selber?
Nein, also man fährt definitiv auf der Strecke jetzt bis zum letzten Anstieg. Und man muss wissen, am Olympiastadion von Barcelona, das sind nochmal so vom Stadtkern bis zum Olympiastadion hoch, 50 Höhenmeter. Und bis an Fuß der kleinen Schluss, oder des kleinen Schlussanstiegs wird definitiv die Strategie sein, möglichst die Mannschaft homogen zusammenzuhalten, dass man da mit sehr vielen Leuten noch in den Schlussanstieg reinfährt. Und dann werden die Kapitäne aufziehen. Das heißt, sie werden dann ihr eigenes Tempo fahren. Und ich rechne eigentlich, dass da oben dann Remco und Florian höchstwahrscheinlich gemeinsam ankommen werden und dann auch ihre individuelle Zeit kriegen. Über den modernen Modus des Mannschaftszeitfahrens, da kann man diskutieren. Es gibt den klassischen Modus, wo die Zeit der Mannschaft beim fünften Fahrer genommen wird oder beim vierten Fahrer. Aber das ist jetzt das moderne Zeitfahren. Es ändert nicht viel an der Gesamtstrategie. Für den Zuschauer ist es vielleicht sogar noch ein Stück weit spannender, weil jeder seine individuelle Zeit kriegt.
Du sagst, da kann man drüber diskutieren. Lass aus Mann dich und mich machen. Wie findest du es denn?
Also mir gefällt primär das alte, traditionelle besser. Mhm. Aber das kann natürlich dann auch passieren, dass wenn man mit 4, 5 Mann ins Ziel kommen würden, alle die gleiche Zeit kriegen. Und in dem neuen Modus werden wir sicherlich nicht mit 4, 5 Mann ankommen, weil wir das ja gar nicht mehr müssen, sondern ich vermute aus unserer Sichtweise, dass Florian und Remco dort gemeinsam ankommen werden.
Korrigier mich, aber die Richtzeit für den Etappensieg ist dann auch die schnellste Individualzeit.
Richtig, oder? Richtig.
Ja. Das ist so ein Punkt, der stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob man da nicht hätte sagen können, hey, wir zählen irgendwie die Top 3 zusammen. Ich weiß, das wird dann ein bisschen unübersichtlich und ist nicht so snackable, wie man heutzutage sagt, für die Zuschauer. Aber das ist so ein Punkt, der ärgert mich ein bisschen, weil da verliert es meiner Meinung nach den Charakter eines Teamzeitfahrens. Wie sind deine Meinung dazu?
Ja, ich sehe es ähnlich, weil das Team wird geschlossen zusammenarbeiten bis an den finalen Anstieg und dann wird jeder so schnell hochfahren, wie es geht und das wird bei uns höchstwahrscheinlich Remco und Florian sein. Es ist eine Mischung zwischen Individualität und Mannschaft. Wie gesagt, mir persönlich hat der alte Modus besser gefallen, aber jetzt ist es mal im Modern Cycling, dass man auch offen sein muss für neue Ansätze. Es ist ein neuer Ansatz. Es wird Und das ist auch mal vielleicht vorweg, es wird sehr spannend werden. Es geht um viel Prestige am Samstag, wer quasi das gelbe Trikot da gewinnt. Und ich denke, das Format gefällt den Zuschauern. Aber eins steht auch fest, es wird am Samstag nicht die Tour de France entschieden.
Absolut. Gut, ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen. Dann am Samstag, gibt's da schon das Ziel zu sagen, hey, Wir haben mit Remco einen der besten Zeitfahrer der Welt und auch natürlich der letzten Jahre. Kann man da so offensiv reingehen und sagen, ja, wir wollen die Etappe gewinnen?
Wir wollen die Etappe gewinnen, das ist kein Hehl. Deswegen haben wir die Vorbereitung sehr ernst genommen. Deswegen haben wir auch auf der Mallorca-Rundfahrt an den Mannschaftszeitfahren teilgenommen dieses Jahr. Und wir haben natürlich mit Remco den aktuellen Zeitfahr-Weltmeister. Und ja, es gibt aktuell keinen Besseren auf der Welt, der wo diese Disziplin so gut kann wie er. Und auch Florian ist gut in dieser Disziplin und auch alle anderen können das einigermaßen. Deswegen ist das schon ein großer Tag für uns. Und ich habe es ja vorher gesagt, auch die Führungslängen der einzelnen Rennfahrer ist klar definiert. Und da kriegt jetzt zum Beispiel ein Remco eine sehr lange Führung. Vielleicht fährt er 20, 25 Sekunden sogar in der Führung, bis er seinem Hintermann quasi die Führung übergibt. Und andere Rennfahrer, wie vielleicht ein Jai oder ein Maxime, die bleiben vielleicht nur 5 bis 10 Sekunden in der Führung. Und da ist es natürlich schon dann cool, wenn du solche Rennfahrer hast, die wo nicht langsamer werden, trotz der langen Führung. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir am Samstag ein starkes Rennen fahren werden. Ob es dann schlussendlich zum Gewinnen reicht, werden wir sehen. Aber man muss uns, glaube ich, schon auf der Rechnung haben.
Also, eine ganz besondere Etappe zu Beginn der Tour de France. Ganz am Ende haben sich die Streckenplaner aber auch was einfallen lassen. Der Mythos Alpe d'Huez wird gleich zweimal gefahren. Einmal am Freitag, einmal am Samstag und am Sonntag endet dann die Tour. Auch hier wieder. Gute Idee mit Alpe d'Huez?
Ja, finde ich super. Das ist das letzte Wochenende. Es ist ja sowieso ein Stück weit immer eine Herausforderung und da muss ich auch dem Fan massiv mal Danke sagen und habe auch Respekt vor dem Aufwand, was ein Fan betreibt, um quasi die Helden der Landstraße oft mal nur für einen Moment zu sehen. Ja, und es gibt Statistiken, dass der Fan 6 Stunden an der Strecke durchschnittlich verweilt, nur um diesen Moment zu sehen, wenn seine Idole quasi sehr nah an ihm vorbeifahren. Opfert der 6 Stunden an dem Tag und sitzt quasi im Gras und hat seine Brotzeit dabei und lässt sich ein Stück weit entertainen von der Werbekarawane. Aber um den Moment zu erleben, nimmt der Fan statistisch gesehen 6 Stunden auf sich. Und wenn man dann so ein Wochenende dem Fan offeriert, wie jetzt in Alpe d'Huez, wo er das am Freitag genießen kann und am Samstag genießen kann, in einem Radius von 10, 15 Kilometer, weil wir fahren einmal von der Seite hoch und einmal von der anderen Seite hoch, dann ist natürlich das super für den Fan. Und ich glaube, solche Formate sind auch die Zukunft, weil es einfach zentraler ist. Und jeder, der sich geografisch ein Stück weit auskennt, Alpe d'Huez ist nicht der Nabel der Welt. Es gibt keinen internationalen Flughafen in Alpe d'Huez. Der nächste ist in Lyon, das ist 1,5-2 Stunden weg. Oder Genf, es ist nicht so einfach, dahin zu kommen. Ja, also wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist oder wenn irgendein großes Tennisfinale ist, da kommt man doch deutlich leichter hin, wie nach Alpe d'Huez. Trotzdem wird der Berg von Hunderttausenden von Leuten gesäumt sein. Und das ist schon ein riesen Respekt, was ich dem Fan dort zoll, dass der solche langen Wege auf sich nimmt. Und wenn er das dann eben Freitag und Samstag genießen kann, dann ist aus meiner Sichtweise super.
Schließe ich mich an. So, bis wir in Alpe d'Huez sind, wird es noch dauern. Nach Alpe d'Huez Paris und dann steht fest, wer die Tour de France gewonnen hat, wie das Podium ausschaut. Lass uns kurz noch über die Favoriten sprechen. Über Remco Evenepoel und Florian Lipowitz haben wir heute kurz und in der ersten Vorschaufolge schon ausführlicher gesprochen. Schauen wir uns die Konkurrenz an. Ist Tadej Pogacar für dich der Top-Favorit, von denen er ja von allem gemacht wird?
Ja, ganz klares Ja. Wenn man mal seinen Saisonverlauf bisher sieht, dann hat er plus minus jedes Rennen gewonnen. Und ganz, ganz beeindruckend, auch wie jetzt die Tour de Suisse letzte Woche noch gewonnen hat, in eindrucksvoller Manier. Auch die ganzen Klassiker, was er gewonnen hat. Also ohne Worte, respektabel. Und ihn wird es zu schlagen, wie sagt man?
Ihm gilt es zu schlagen.
Ihm gilt es zu schlagen, richtig, ja, genau. So sagt man es. Und im Mann-gegen-Mann-Duell, da spreche ich für alle, glaube ich. Da spreche ich nicht nur jetzt für unsere Jungs Remco und Florian, sondern da spreche ich auch für einen Jonas Vingegaard, für einen Paul Sexter, für einen Joana Juso. Das ist, glaube ich, unmöglich. Was möglich ist, und das hat man auch letztes Jahr gesehen, auch Tadej macht Fehler. Und es ist von Barcelona nach Paris 3.500 Kilometer und 50.000 Höhenmeter plus. Und wir haben verschiedene Klimazonen, wir haben verschiedenes Wetter, wir haben ja eine hohe Belastung auch für einen Tadej. Vielleicht wird auch er mal krank oder fühlt sich nicht so gut oder hat irgendwann mal was am Rad oder stürzt wie letztes Jahr. Dann müssen die anderen, da nehme ich, inkludiere ich auch unsere Jungs, auf der Hut sein. Und dann müssen wir bestmöglich diese Situation ausnutzen. Aber wenn wir nur auf Mann gegen Mann hoffen, das, glaube ich, wird ziemlich unmöglich sein, ihn so zu besiegen.
Was ist mit Jonas Vingegaard? Der hat eine andere Herangehensweise in diesem Jahr gewählt. Erst den Giro, den hat er gewonnen, gefahren und jetzt die Tour.
Ja, es bleibt oder es ist spannend zu sehen, wie wird er den Giro verkraftet haben. Hat es ihn eher was gebracht im Formaufbau oder ist doch schon ein Stück weit Ermüdung zu sehen? Er ist ein Weltklasse-Rennfahrer, der selbst zweimal die Tour de France schon gewonnen. Ich glaube, dass es gut war für ihn, über den Giro Italia zu kommen. Er wird in Topform sein, aber ich glaube, dass diese Topform auch nicht erreicht, im Mann gegen Mann-Duell gegen Pogacar zu bestehen.
In aller Munde ist ein 19-jähriger Franzose, der sein Tourdebüt gibt und ja, schon wie es halt heutzutage auch so ist. Ich bin ja selbst Teil dieser Medienbranche, als neuer Pogacar gefeiert wird. Wie gut ist denn dieser Paul Sexas und was ist drin bei seiner Premiere?
Phänomenales Talent, auch guter Rennfahrer in den Nachwuchsklassen, also in der U17, U19. Auch wir hatten den am Schirm zu uns zu holen schon sehr früh. Aber man muss auch sagen, er war in den Nachwuchsklassen nicht outstanding. Also er war sehr gut. Aber er hat nicht jedes Rennen gewonnen. Und er ist Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres einfach, hat er nochmal so einen Sprung gemacht, dass der jetzt definitiv zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist. Es ist für alle spannend, wie geht er als Franzose mit dem Medienrummel um. Er fährt für das französische Team Decathlon, auch hier die Messlatte sehr hoch. Hier ist ein massiv Druck von der französischen Firma Decathlon. Dann läuft sein Vertrag in 27 dort aus. Es sind Mörderangebote, was man so hört, für ihn auf dem Tisch. Was macht es mit so einem 19-Jährigen? Bleibt er da total kalt? Oder macht es doch was mit ihm, was dann schlussendlich an der Performance ihn hemmt? Also es sind Fragen über Fragen. Ich kann es nicht beantworten, aber ich schaue mir das auch mit großer Spannung an, wie der Junge reagiert. Also guter Junge, ein netter Junge. Und ich gönn's, ich würde es den Franzosen gönnen, da Erfolg zu haben mit Paul Sexas. Aber es ist ein Stück weit sehr, sehr schwierig, auch für mich, der wo sehr nah dran ist, vorherzusehen. Gestern oder vorgestern hat er noch eine Trainingsfahrt auf Strava gestellt, die wo sehr, sehr, sehr beeindruckend war. Über 6,5 Stunden mit einer wahnsinnigen Wattleistung nach einer Ermüdung von 5,5 oder 5,5 Stunden. Die hat mich sehr beeindruckt, die Trainingsfahrt. Also er wird in Topform am Start stehen. Aber ja, der mediale Druck wird sicher auch enorm sein und ich bin sehr gespannt.
Ja, Ayuso gibt es da noch. Es gibt Isaac Del Toro. Wir haben schon über so viele Namen gesprochen. Also der Weg aufs Podium, den muss man sich ordentlich verdienen bei dieser Tour.
Ja, ja, es ist absolut kein Selbstläufer. Und übergeordnet sehe ich definitiv Pogacar auf einem anderen Level wie alle anderen genannten. Und dann wird es echt spannend, wer ist der Zweitbeste und wer ist der drittbeste Rennfahrer. Das ist echt eine spannende Frage, wo man eigentlich nicht vorhersehen kann jetzt. Ich hoffe, dass definitiv einer von uns dabei ist. Egal ob Remco oder Florian, dass der zu den besten dreien zählt. Und dann, wie gesagt, können die anderen nur hoffen, dass Pogacar irgendwo einen Fehler macht. Wenn er keinen Fehler macht, schwer bis unmöglich, ihn herauszufordern.
Gut, das schauen wir uns dann in Ruhe in den kommenden 3 Wochen an. Das war unsere Vorschau bei Inside Red Bull Bora Hansgrohe auf die Tour de France 2026. Ab Samstag gibt es uns dann im bekannten Rhythmus kurz nach den Etappen. Ralf, dürfen wir wieder mit dir sprechen? Das freut uns sehr und ich weiß, es gibt sehr viele Zuhörer da draußen, die sich sogar noch mehr freuen als ich. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, schaut auf OVB Online vorbei und wo auch immer ihr Podcasts hört und findet, einmal liken, folgen, denn ja, es wird eine besondere Tour, hast du uns ja super mitgenommen, Ralf, und da freuen wir uns drauf. Folgt den Social Media Kanälen von Red Bull Bora Hansgrohe und auch unserem neuen Instagram Kanal von OVB Online für die Tour de France. Inside Tour de France Podcasts verlinke ich auch in den Shownotes. So, dann sind wir gerüstet, sind wir vorbereitet, kann losgehen. Ralf, vielen herzlichen Dank dir. Alles Gute für den Start schon mal in Barcelona. Danach sprechen wir uns wieder. Und du hast schon angedeutet, es ist ein Puzzle und ich freue mich jetzt schon mit Ralf Denk am Samstag dann zu puzzeln und bin gespannt, wie es läuft. Herzlichen Dank, alles Gute für den Start und wir hören uns am Samstag wieder.
Sehr gerne. Ich freue mich sowohl aufs Rennen als auch auf den Podcast und bis dahin schöne Grüße.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.